Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten.
Wir wollen die Wärmewende, bekam die Gemeinde Schafflund als Rückmeldung, bevor Sebastian Böhm bei ihnen ein Konzept für eine Nahwärmeversorgung vorstellte. Ziel sei es, Bürger, Gemeinden, Betreiber und Energielieferanten zusammenzuführen und stabile Wärmepreise auszuweisen. Seit 2006 betreiben sie zusammen als Nissen Biogas GmbH und Co. KG eine 900 kW Biogasanlage, zwei Satellitenblockheizkraftwerke mit je 400 kW, zwei Windkraftanlagen mit 600 kW und eine 1,5 MW Nennleistung und ein Nahwärmenetz. Mit diesen Anlagen versorgen sie aktuell 122 Häuser in der Gemeinde Nordhackstedt. Das Interessante bei der Nissen Biogas GmbH und Co. KG ist, dass sie ihr ganzes Konzept in Eigenregie aufgebaut haben und auch selbst ihre ganzen Kundinnen und Kunden akquiriert haben. Darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen und auch darüber, wie ein solches Nahwärmenetz erfolgreich aufgebaut werden konnte und welche Rolle lokale und dezentrale Lösungen in der Energieversorgung der Zukunft spielen können. Und zwar mit Sebastian Böhm. Herzlich willkommen, lieber Sebastian. Ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Ich hoffe, dass in der Anmoderation nicht allzu viele Sachen schräg waren. Ich hatte gerade nochmal nachgefragt, die Biogasanlage war ja 2006 gebaut worden, aber ich glaube, die Windkraftanlagen waren ja davor schon da, oder?
Genau, die bestehen schon ein bisschen länger. Ja. Anfang der 2000er Jahre, glaube ich, sind die dann mal ersetzt worden gegen andere und die beiden sind jetzt, glaube ich, gut 20 Jahre alt jeweils und gerade aus dem EEG raus.
Okay, das heißt, die sind schon im Post-EEG-Zeitalter?
Die sind im Post-EEG-Zeitalter, genau. Die zweite ist letztes Jahr rausgegangen, die andere schon zwei Jahre davor. Genau, die laufen am Spotmarkt und werden nicht mehr über EEG gefördert.
Sehr gut. Das heißt, Spotmarkt und keine PPA-Vermarktung, da habt ihr euch bewusst für den Spotmarkt entschieden.
Das haben wir jetzt tatsächlich in der letzten Zeit so ein bisschen überlegt, ob wir mit denen mal in PPA-Verträge reingehen. Grundsätzlich ist die Überlegung bei uns, um da gleich auszuholen, dass wir mit den Anlagen auch gerne eigentlich, jetzt komme ich zum Thema Nahwärme, in die Nahwärme rein wollen und die als Energiequellen nutzen wollen. Da gibt es ein paar Herausforderungen, deshalb waren wir so ein bisschen am Wanken, ob jetzt ein PPA dann natürlich dann auch wieder andersrum bindet, logischerweise ja, ein, zwei, stimmt. Drei Jahre, wie lange auch immer, ob man die da jetzt verbindlich reinnimmt. Deswegen laufen sie aktuell am Spotmarkt, um da einfach flexibel sein zu können, wenn wir jetzt zukünftig die verwenden wollen im Wärmebereich.
Ja. Genau. Lass uns bei deiner Person gerne mal starten. Ich hätte es im Vorgespräch auch eben angeteasert, aber du merkst es schon, wenn ein Stichwort kommt, dann gehe ich da mal gleich rein und denke mir, dann will ich nachfragen. Du hast Maschinenbau studiert und bist jetzt ja schon seit 6, 7 Jahren hier bei den Gebrüder Nissen, hätte ich fast gesagt, ja, bei genau. Bernd Nissen mit dabei. Erzähl mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist.
Ja, ich bin hier in der Gegend verwurzelt, Familie lebt hier, die kennt dementsprechend auch die beiden Jungs schon lange und habe dann während meiner Schule, meines Studiums hier immer gearbeitet nebenbei, habe im Biogasbereich angefangen, habe das alles mal draußen durchlaufen, mal gemacht selber. Bin dann ein bisschen in den Wärmenetzbereich reingekommen, also Rohrleitung verlegen, wirklich die Hausanschlüsse bauen und quasi durch diesen Netzausbau mitgemacht. Mhm. Und habe dann 2018 Maschinenbau studiert in Flensburg. Und habe im Anschluss meine Bachelorarbeit hier geschrieben.
Ah, das heißt, die Rohrleitung hast du schon verlegt in deiner Schulzeit damals?
Ja, Schulzeit, nee, das war nach der Schulzeit.
Okay.
Das war so ein fließender Übergang, sag ich mal so.
Okay, cool.
Genau. Ja, das war ganz cool. Im Nachgang natürlich, das alles mal irgendwie selber gemacht zu haben und nicht nur so die Theorie zu kennen, sondern auch wirklich zu wissen, was es bedeutet, so ein Rohr da in den Boden zu kriegen.
Okay. Was für Rohre habt ihr da im Einsatz? Das finde ich ja total spannend. Sind das Kunststoffmantelrohre oder was habt ihr da für Sachen? Weil früher, also in Flensburg wurde ja immer viel geschweißt und ja. Stahlrohre und so hat man das ja zu machen mit Isolierung, allem drum und dran. Wie habt ihr das gemacht?
Grundsätzlich sind wir auch ein großer Verfechter von Stahl. Haben am Anfang angefangen, auch mal mit PEX-Rohren zu arbeiten, also mit Plastikrohren. Sind davon dann aber auch relativ schnell wieder von ab. Wenn sich das hier und da mal anbietet, tauschen wir die bei Gelegenheit auch schon aus in Voraussicht. Insofern Stahl ist die klare Priorität, weil die PEX-Rohre auch noch ein, zwei andere Nachteile, will ich nicht sagen, aber der Stahl ist deutlich schöner, mit dem zu arbeiten langfristig. Und insofern ist unsere klare Ausrichtung da auf jeden Fall mit Stahl zu bauen. Mhm. Ist natürlich etwas aufwendiger im Bau vielleicht hier und da, aber wir haben da hoffentlich länger von gut und deswegen setzen wir da ganz klar auf Stahl.
Ja, und aber was für Nenndurchmesser habt ihr da im Einsatz? Von was? Also was sind so die Hauptleitungen? Was habt ihr da?
Also unsere größte Leitung im Netz ist eine DN100, also eine 100er. Und die kleinen Hausanschlüsse sind dann eine DN20, das sind dann 26,1 mm im Durchmesser. Das wäre dann so eine kleine Standardhausanschlussleitung. Und dann zieht sich das natürlich wie so ein Spinnennetz durchs Dorf und fängt groß an und wird dann in den Straßenzügen immer kleiner bis zu jedem Anschlussnehmer.
Ja, okay, gut. Bevor wir da jetzt technisch gleich einsteigen, du hast gesagt, du hast Maschinenbau studiert hier an der FH oder Hochschule Flensburg, wie sie jetzt heißt. Und du bist aber immer hier geblieben. Das heißt, es war für dich nie eine Option, irgendwas anderes zu machen. Du warst einfach begeistert von uns und bist immer wieder nach der Vorlesung hierher zurückgekehrt.
Ja, also wie gesagt, ich habe meine Bachelorarbeit dann über solarthermische Anlagen geschrieben und habe da für eine Ortschaft eine Solarthermieanlage mit Speicher ausgelegt und bin dann da so das erste Mal in diese Energierichtung wirklich gekommen und bin dann nach dem Studium, weil das Angebot ganz, ganz attraktiv war, hier geblieben und diese Energierichtung hat mich irgendwie seitdem auch nicht losgelassen. Insofern bin ich froh, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe und finde das Thema einfach total, total spannend, wichtig und finde es total cool, dass man damit irgendwie was Sinnvolles in die Zukunft rein verändern kann, anpacken kann. Und irgendwo sind natürlich Infrastruktur, die wir jetzt planen und bauen für die nächsten 50 bis 100 Jahre, grob gesagt. Ich finde das total spannend, da jetzt am Anfang direkt mit dabei zu sein.
Und die Solarthermieanlage, die du damals untersucht hast, ist die realisiert? Die führt ja fast nicht, weil wir haben nicht so viele in Deutschland. Ich glaube, in Greifswald ist eine große, ich glaube, die größte in Deutschland im Einsatz. Aber dänische Verhältnisse haben wir da ja nicht.
Nee, kurz gesagt, nein, ist sie nicht. Wir hatten mal ein Forschungsprojekt, ein Förderprogramm hier und haben da grundsätzlich ein fertiges Projekt gehabt, wo diese Anlage dann hätte gebaut werden können für ein, zwei Ortschaften hier zusammen mit unserer Meierei. Das ist leider nichts geworden, aber ja.
Okay, weil es unwirtschaftlich war, weil es technisch zu schwierig erschien, weil der Speicher zu groß werden musste oder was
war da? Nee, technisch war das grundsätzlich kein Problem. Das Ganze war ausgelegt für einen großen Abnehmer unserer Molkerei hier im Ort. Und da ist es natürlich dann auch aus Konzernsicht schwierig, eine Entscheidung zu treffen für 10 bis 15 Jahre. Und deswegen hat sich das ein bisschen da verlaufen.
Schade.
Es ist total schade, ja. Das Projekt war ziemlich, ziemlich gut. Wir hatten eine schöne Förderquote bekommen, die wir auch wahrscheinlich nie wiederbekommen werden. Und es war eigentlich alles fertig, aber gut, ist wie es ist. Ja. Geht weiter.
Ja gut, tatsächlich ist ein Konzerndenken häufig eher ich war ja auch mal eine Zeit beim Daimler, wo im Grunde ist klar, man plant dann nicht fürs nächste Jahrzehnt, sondern man plant für die nächsten Quartale. Ja, das ist das, wie man da unterwegs ist. Wenn irgendwas eine Amortisationszeit von, keine Ahnung, mehr als 5 Jahren hat, dann muss man da schon gewichtige Argumente finden, um das durchzubringen.
Ja, das ist mit dem Thema Wärme natürlich sehr schwierig, da mit so kurzen Amortisationszeiten zu planen.
Ja. Aber lass uns doch mal gedanklich an die Stehungszeit, und du warst da ja noch Schüler, als das Netz hier aufgebaut wurde, zurückgehen. Ich habe jetzt eben vorgelesen 122 Häuser, du hattest im Vorgespräch 130 Häuser gesagt, also irgendwo dazwischen.
Ja, letztes Jahr hatten wir nochmal ein paar Anschlüsse, 130 sind
wir. Das ist auch spannend. Wie kommen jetzt denn noch Anschlüsse zustande? Das heißt, das sind noch Menschen, die im Grunde jetzt neu gebaut haben, oder das sind diejenigen, die ihre Ölheizung noch bis zum Ende betreiben wollten und jetzt erst gewechselt haben?
Genau, teils. Also ein, zwei Neubauten hier, jetzt Nautak steht es nicht, die mega Neubaulandschaft, aber genau, gibt ein Neubaugebiet, wenn da ein neues Häusle hinkommt, dann ist es dann in der Regel auch ein Anschluss bei uns, wenn die Heizung den Geist aufgibt und klassisch schon auch mal ein Eigentümerwechsel, ne? Haus wird verkauft, Eigentümer wechselt, in dem Zuge macht es Sinn, die Heizung nochmal neu zu machen. Das sind so die Fälle für die letzten Nachverdichtungen, die wir hier so im Ort noch haben.
Ja, und wie viel Potenzial ist noch da? Das heißt, wie viele Häuser stehen hier?
150 ungefähr.
Okay, das heißt 20 Potenzial sind da noch.
Ja.
Oder gibt es da auch welche, die da, ich sag mal, wie heißt das, resistent bei ihrer, keine Ahnung, Wärmepumpe bleiben oder den Ölkessel einfach geil finden? Und
okay, also die 100% wird man nie bekommen. Das ist logisch. Ich glaube, die Quote, die wir mittlerweile hier haben, 90%, ist schon ziemlich gut für einen Ort. Also insofern, es gibt auch ein paar Querschläger, die wird man, egal wo, nie bekommen, die bleiben bei jedem System. Und andersrum muss man natürlich auch sagen, wenn man sich vor 2 Jahren eine Wärmepumpe eingebaut hat, dann macht das nun mal auch nicht unbedingt viel Sinn, die jetzt wieder rauszureißen. Insofern, kleiner Rest wird immer nachbleiben.
Ihr seid aber wirtschaftlich genauso attraktiv wie die Wärmepumpe oder sind eure Wärmekosten, also sind das alles Überzeugungstäter, frage ich mal so rum,
hier nein, im Ort? Nee. Nein, nein, okay. Vielleicht auch sicherlich ein paar, aber der Grund, warum das auch so eine hohe Anschlussquote hier ist, ist ganz klar, dass das Produkt Wärme, was wir dem Kunden liefern, ja auch einfach ein riesen Mehrwert ist für ihn. Kunde denkt ja ganz, ganz simpel, wenn man das so sagen kann, in was kostet mich der ganze Spaß und wenn das Ganze günstiger ist, dann wird es gemacht und wenn nicht, dann nicht. Gibt es vielleicht noch ein paar Überzeugungstäter, die das dann trotzdem machen, auch wenn es nicht unbedingt günstiger ist. Aber am Ende muss es Mehrwert für den Kunden schaffen und muss mindestens marktfähig sein, ansonsten wird es keiner machen und das haben wir hier ganz gut hinbekommen eigentlich die letzten Jahre.
Und wie ist da euer, ich sag mal, Endkundenpreis? Also das wird ja ein Paket sein. Man hat wahrscheinlich irgendwie für den Hausanschluss was zu zahlen, irgendwie so einen Kostenbeitrag oder sowas. Dann hat man genau. Wahrscheinlich einen Grundpreis im Jahr.
Ja.
Und man hat wahrscheinlich und der Grundpreis wäre auch schon die Folgefrage, auf eine gewisse Leistung bezogen oder was auch immer. Und da hat man wahrscheinlich einen Arbeitspreis. Oder hat man auch irgendwas ganz anderes?
Nee, genau. Wir haben ein relativ einfaches Modell. Ich glaube, die meisten Netze fahren auch so. Wir haben natürlich Anschlusskosten für den Einbau der Heizung oder die Verlegung aller Leitungen dann eben auf dem Grundstück. Dann gibt es einen festen Grundpreis pro Jahr, je nachdem, wie viel Leistung wir liefern oder Anliegen haben dann am Gebäude. Mhm. Und dann natürlich einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis. Das, was dann wirklich über den Zähler läuft, das wird dann natürlich scharf abgerechnet. Und insofern gibt es diese drei Preisbestandteile. Und die sind ziemlich konstant über die letzten 10, 12 Jahre bei uns. Da haben wir kaum große Schwankungen.
Aha, spannend. Weil ja. Es gab ja andere Anbieter, die in den Jahren 2022, 2023 erhebliche Preisänderungen durchgeführt haben. Das heißt, ihr wart da aufgrund der, ich sag mal, konstanten Kosten der Wärmeproduktion bei euch in der Lage, die Preise zu halten.
Aber was heißt in der Lage? Lage und Lage. Wir haben damals, vielleicht sicherlich war das auch ein Grund, warum viele sich dafür entschieden haben, in den Verträgen eine Deckelung eingebaut, dass der Wärmepreis nicht auf einmal nächstes Jahr doppelt so teuer sein kann.
Okay.
Also da ist eine Preisdeckelung drin. Insofern trifft es die Kunden, auch wenn sich unsere Produktionskosten erhöhen, Stand heute noch nicht.
Da höre ich heraus, dass es für euch dann wahrscheinlich unglücklicher gelaufen ist als für die Endkunden.
Aus Unternehmersicht ist das natürlich unglücklich, ja. Für die Endkunden ist es natürlich schön, Planungssicherheit und stabile Preise.
Okay.
Aus Unternehmersicht ist es natürlich, ja.
Ein Spagat.
Ein Spagat irgendwo, genau.
Okay. Magst du sagen, wo die Preise liegen, um ein Gefühl zu haben? Die sind ja wahrscheinlich eh kommuniziert hier im
Ort. Ja, genau. Wir sind im Brutto-Endkundenpreis aktuell dieses Jahr bei knapp 6 Cent.
6
die
Cent.
Kilowattstunde.
Mann, ist das billig.
Ja.
Okay.
Ist es.
Das ist echt günstig.
Dann kommt noch ein Grundpreis obendrauf, sodass das dann im Vollkostenpreis ungefähr bei 8 Cent für einen Standardhaushalt liegt, brutto.
Okay. Ja. Jetzt kann ich auch nachvollziehen, dass dann natürlich viele da begeistert sind und nie wieder was anderes haben wollen.
Genau.
Das ist schon sehr günstig. Aber die Entstehungsgeschichte, wir gehen nochmal gedanklich zurück, kam einfach daraus, dass die Biogasanlage da war, da im Grunde Wärme übrig war und ihr euch dann überlegt habt, Mensch, was machen wir damit? Oder war die Biogasanlage schon gleich so geplant, dass da irgendwie so ein Satelliten-BRKW vorgesehen war? Ich glaube nicht, oder?
Nee. Grundsätzlich ist die Idee vom Biogasproduktion ja irgendwie die Stromproduktion und dann über den Strom halt Geld verdienen. Und Wärme ist ja jahrelang so ein Abfallprodukt gewesen. Mhm. Abfallprodukt mag ich eigentlich gar nicht sagen, weil das ist heute ja ein immenser Wert, der da drin steckt. Und die Anlage ist dann, oder die beiden Brüder sind dann natürlich relativ zügig auf die Idee gekommen, dass wir diese Wärme irgendwo nutzen müssen. Und insofern wurde das Satelliten oder diese Satelliten-BRKWs dann im Dorf errichtet, um dann damit eben das Netz aufzubauen. Und insofern wurde das da schon von Anfang an genutzt. Also unsere Stammanlage 2006, die Satelliten 2011 und ab 2012 gab es das Netz dazu. Mhm. Insofern, das wurde von Anfang an dann schon mit betrachtet.
Mhm. Und das Netz war damals, also das ist ja echt schon lange her, da warst du wahrscheinlich wirklich noch in der Schule, ja. War aber auch tatsächlich gleich so geplant, dass man alle hätte anschließen können. Das war jetzt nicht so geplant, dass man mal guckt, ob vielleicht 15-20%, sondern wahrscheinlich war es schon gleich so ausgelegt, dass wirklich alle 150 oder 140 Häuser, die damals da waren, angeschlossen werden konnten, oder?
Ja, hier bei uns im Netz haben wir das unterteilt in vier Hauptstränge, die von der Zentrale aus losgehen. Insofern haben wir nicht eine große Leitung, die an der alle hängen, sondern es war dann relativ gut weiterbar eben dadurch, dass die einzelnen Stränge in die vier verschiedenen Ortsrichtungen, sage ich mal, laufen. Aber klar, die sind von Anfang an so ausgelegt worden, dass das, dass alle für dieses potenzielle Gebiet damit ran können. Und so muss man auch immer daran gehen. Also im Nachhinein zu sagen, die Leitung ist zu klein, wir können euch leider nicht mehr mit anschließen, das ist ziemlich das Unglücklichste, was passieren kann im Netzbereich.
Ja. Ja, wobei die Kehrseite ist natürlich, dass man gerade in der Anfangszeit, und es werden ja nicht sofort 2012 alle da gewesen sein, man natürlich relativ hohe Netzverluste hat, weil man im Grunde die hohe Leitung hat, die man dann durchfährt. Oder habt ihr da am Anfang mit irgendwie so Kurzschlüssen noch gearbeitet, dass man da irgendwie Abkürzungen fahren konnte? Oder
nicht, dass ich wüsste, nein. Okay. Aber auch das ist ein Spagat. Irgendwo ist es immer ein Kompromiss zwischen, wir müssen genügend Leistung vorhalten können über die Rohrdimensionierung, um nachher alle anschließen zu können, die da noch ran wollen. Mhm. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich, oder müssen wir die Verluste so gering wie möglich halten. Das ist irgendwo auch ein Spagat, ja.
Wo sind eure Netzverluste? Hast du da ein Gefühl? Man sagt ja immer, alles unter 20% ist gut.
Ja, wir sind bei knapp 20%, 17, 18, 19, irgendwo da liegen wir in der Regel.
Okay, das ist ein sehr anständiger Wert.
Ja.
Sehr gut. Und ihr habt ja noch einen Großkunden, du hast vorhin die Molkerei schon erwähnt, die sind ja auch Abnehmer. Sind die im Verhältnis zur, ich sag mal, Dorfbevölkerung, also zu den Einfamilienhäusern oder teilweise auch wahrscheinlich Mehrfamilienhäuser, der dominante Abnehmer oder sind die, keine Ahnung, 20% und 80% sind die Menschen?
Die Meierei bei uns ist so geregelt, dass es ganz angenehm für den Netzbetrieb, dass die Molkerei alles an Wärme aufnimmt, was die Häuser oder die Haushaltskunden nicht verbrauchen. Das heißt, wir können die BKWs fahren, so wie wir sie stromseitig fahren wollen. Und alles, was in Wärme über ist, nimmt diese Meierei eben auf, weil die einen so enorm hohen Energiebedarf hat, dass wir dort immer alles rüberschieben können.
Okay.
Insofern, die Haushalte haben Priorität, die gehen vor. Mhm. Und alles, was dann übrig ist an Wärme, geht dann in die Molkerei rein. Und ich glaube, es sind ungefähr 60% an Wärme, die in die Häuser gehen und 40% gehen in die Molkerei.
Okay. Das heißt, die haben irgendwelche Spitzenkessel, Gas oder sowas, wo sie sich dann autark mit versorgen können.
Genau, die haben für den Rest eine Gasversorgung und kriegen dann eben einen kleinen einstelligen Prozentteil von dem, was sie benötigen von uns.
Okay.
Also das sind schon ein paar größere Mengen, die da durchgehen.
Ja, ich befürchte es auch. Das heißt, ihr seid in der Hinsicht bei denen ein kleines Licht, aber das natürlich für euch ist das natürlich schon ein total angenehmes Verhältnis, weil das gibt es, glaube ich, in wenig Wärmenetzen, dass man sagen kann, okay, alles, was ich über habe, kann ich wahrscheinlich aber auch nicht zum gleichen Endkundenpreis verkaufen,
nein,
sondern zu einem etwas schlechteren Preis da unterbringen. Ja. Und trotzdem verdient ihr immer noch Geld damit.
Ja, genau, klar. Das ist schon ziemlich gut und auch gerade diese Verlustgeschichte, dadurch, dass wir immer einen großen Abnehmer haben, sag ich mal, der irgendwo zieht am Netz, kriegen wir die Verluste auch ganz gut im Zaun gehalten. Mhm. Also das ist schon aus technischer Sicht sehr, sehr schön, dass wir die mit dran haben.
Ja, das glaube ich. Aber die sind nicht so, die macht doch keinen Sinn, weil normalerweise sind solche Kunden ja in der Regel dann auch mal Wärmelieferanten, das heißt, man nutzt die Überschusswärme bei denen. Das ist jetzt kein Modell, weil die hätten ja natürlich dann nur Gasüberschusswärme, die dann wiederum nicht zu eurem rein erneuerbaren Produkt erstmal passen würde, oder?
Ja, nee. Das wird nicht so gehandhabt und macht ja grundsätzlich, glaube ich, auch nicht so viel Sinn, dass die einen Gasbrenner laufen lassen, um für uns das Netz zu speisen.
Es sei denn, dass die im Grunde die Wärme auf einem hohen Temperaturniveau brauchen und dann im Grunde ja tatsächlich sie auf einem Niveau nicht mehr gebrauchen können, was für die Beheizung der Häuser völlig noch in Ordnung wäre.
Das stimmt, genau. Und das war auch so ein bisschen der Hintergrund von diesem Solarthermie-Projekt, was dann nicht zustande gekommen ist. Aber dass man da eben, weil sie so eine hohe Prozesswärme brauchen, noch den Rücklauf quasi nutzt, um das Ganze dem Netz beizumischen. Da ist grundsätzlich auf jeden Fall noch ein Potenzial da, das man nutzen könnte.
Ja. Lass uns gedanklich nochmal an die Stelle zurückgehen. 2011 Satelliten-BKW, 2012 Netzwerk geplant. Wie schnell waren die Kunden da? Und nochmal andersrum gefragt, was waren die Gründe, dass es ja so schnell ging? Was tatsächlich das Klinkenputzen von Dirk, was er mir erzählt hat, dass er jeden Einzelnen angeschnackt hat? Oder was waren die Erfolgsfaktoren?
Ja, sicherlich. Wie gesagt, ich war zu der Zeit noch nicht da. Ich kenne es nur aus den Erzählungen. Aber irgendwo waren die beiden natürlich im Dorf auch bekannt über Jahrzehnte. Also es ist nicht so, dass da jemand Fremdes ankam, sondern es waren die Leute von hier vor Ort, die das Ganze aufgebaut haben. Sicherlich war da auch sehr viel Überzeugungsarbeit und erzählen, was man vorhat. Es war ja auch irgendwo ein gewisses Neuland. Mhm. Klar, natürlich der Preis. Ich glaube, damals ganz am Anfang ging es sogar auch noch mit keinen Anschlusskosten.
Okay.
Muss dazu sagen, die Zeiten waren aber auch definitiv anders, was Preise und alles Mögliche angeht. Insofern, das ist heute keine Option mehr, aber ja, sicherlich ein ganz großer Teil Überzeugungsarbeit und dann irgendwo auch ein gewisses Vertrauen, dass das Ganze funktionieren wird, wenn die beiden das übernehmen.
Aber das sind ja eigentlich Aspekte, die, und ich denke immer an meine Kundinnen und Kunden, ich habe ja viele Stadtwerke, die jetzt ja seit Jahrzehnten Erdgas geliefert haben und die auch diese Herausforderung haben, jetzt müssen sie irgendwas Neues machen, weil Erdgas ist halt irgendwann endlich. Die hätten ja auch diesen Vorteil, dass sie jetzt beim Erdgas gezeigt haben, okay, wir können das seit Jahrzehnten sicher liefern, jetzt liefern wir etwas Neues. Das ist halt vielleicht ein Fernwärmeprodukt, vielleicht ist auch irgendwie so ein Wärmepumpensteuerprodukt, was auch immer. Das heißt, die Ausgangslage wäre da ja eigentlich auch erstmal gut, würde ich behaupten.
Ja, also der Vorteil ist natürlich schon mal, dass man irgendwo ein fertiges Netz hat und in Anführungsstrichen nur die Quelle vorne ändern muss. Am Ende, ob für den Endkunden, also bei einem großen Standwerk, ob es den Endkunden so drastisch interessiert, ob seine Wärme jetzt aus Gas oder aus Erneuerbarer kommt, würde ich auch mal anzweifeln. Am Ende ist es ein Preisding. Die Kunden nehmen es oder schließen sich an, wenn es für sie eben attraktiv ist.
So einfach ist das, da wird gar nicht viel in der Frage. Wobei es bei den Stadtwerken schon so ist, um das einmal zu ergänzen, die haben das Erdgasnetz. Das Erdgasnetz kann ja nicht genutzt werden, um Fernwärme zu verteilen, da fehlt ja die Isolierung außenrum. Insofern brauchen die schon immer nochmal den Bagger, der irgendwie alles aufreißt und mehr oder weniger das Wärmenetz dann verliest. Weil viele Stadtwerke haben gar kein Wärmenetz, sondern hatten nur dieses Erdgasnetz.
Achso, du meinst, das ist ein reines Gasnetz.
Richtig, ja, okay. Genau, da hatte ich mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt.
Fernwärmenetz aus auf Gas.
Ja. Aber du hast ja schon einen spannenden Aspekt genannt. Das heißt, man kann ja dann, wenn das Netz einmal liegt, tatsächlich an der Erzeugungsstruktur sehr wohl noch Sachen verändern. Das habt ihr die letzten Jahre auch gemacht, dass ihr im Grunde Sachen weiterentwickelt habt. Erzähl mal da, was jetzt schon passiert ist bei euch praktisch an der Wärmeversorgung und was vielleicht in den nächsten Jahren sich noch auch weiter verändern wird.
Also grundsätzlich laufen die BRKWs seit Beginn so und versorgen eben das Netz. Dann ist mal noch eine E-Heizung dazugekommen und ein Brenner, um eben auf Redundanzen reagieren zu können, wenn irgendwelche Wartungsausfälle. Aber so rein an der Erzeugungseinheit hat sich grundsätzlich seitdem nichts geändert.
Okay. Ich dachte, der Elektroheizer, der ja damals auch Beispiel war, ich glaube 800 kW Leistung hat er mir richtig erinnert, Beispiel war für die Kollegen in Flensburg tatsächlich, da war mal eine Kollegin hier, hat sich das Ding angeguckt, weil so ein ähnliches Ding haben wir dann in Tarp tatsächlich damals verbaut, weil den Kessel, den ich damals gebaut hatte, 2011 oder sowas, das war so ein riesen Elektrodenheizkessel, wo Elektroden wirklich da im Wasser komplett vom Wasser praktisch durchströmt werden und der Strom auch wirklich durchs Wasser durchfloss. Da habt ihr hier ein einfaches Prinzip genutzt. Das war ja, glaube ich, deswegen gekommen, um dem Thema Einsmann die Stirn zu bieten, ist ja falsch. Also praktisch, um mit diesen Einspeisemanagement-Signalen besser umgehen zu können, weil sonst immer die Motoren abgeschaltet werden mussten, oder? War das nicht so die, zumindest das, was Dirk mir damals erzählt hatte?
Kann gut sein.
Ja, gut.
Stecke ich nicht im Detail drin, muss ich gestehen.
Ja, aber was ihr jetzt vorhabt, ist ja im Grunde das mit dem deutlich größeren Wärmespeicher, dass der ja, ich glaube, geplant ist, aber noch nicht im Bau ist, oder? Sonst musst du mich da mal abholen.
Also was wir jetzt grundsätzlich geplant haben, ist die Versorgung von Biogas umzustellen hin zum Betrieb einer Großwärmepumpe in Verbindung mit einem großen Wärmespeicher. Aktuell haben wir einen kleinen Pufferspeicher dort stehen, 40 Kubikmeter, um eben ein paar kleine Schwankungen im Netz ausgleichen zu können. Aber es wird ja immer mehr dahin gehen, dass wir über längere Zeiten speichern müssen und speichern können wollen. Insofern wollen wir eben eine Wärmepumpe etablieren, die dann in einen großen Wärmespeicher einspeist. Das Ganze soll auf Sonne und Wind basieren. Also die Wärmepumpe soll aus Windkraftanlagen und PV gespeist werden. Dann eben diesen Speicher einspeichern und daraus zieht das Netz dann eben seine Wärmeenergie.
Wie sind da die Dimensionen? Also wie groß wird der Speicher? Der alte war 40 Kubikmeter, was soll der neue haben?
1500 planen wir aktuell.
Okay, 1500 Kubikmeter. Und damit kommt ihr bei der Wärmenachfrage des Ortes, wie lange klar? Sind das 2-3 Stunden? Sind das 2-3 Tage?
Da kommen wir einige Stunden bis wenige Tage, je nachdem, wie gezogen wird. Also das ist nichts, womit wir Wochen überbrückt bekommen, das auf keinen Fall. Aber es soll eben reichen, dass wir so einen Tag ungefähr hinkriegen, dass wir, wenn wir uns die Stromproduktion anschauen, da eben die Tagesschwankungen mit abdecken können, ja.
Sehr gut. Und das heißt, was ist eure Spitzenlast im Netz? Also wenn es richtig kalt ist, wie viel kW gehen da raus?
Unsere Spitzenlast liegt aktuell bei 1300 kW.
1300 kW.
Okay. Also das ist dann quasi die bedarfsintensivste Stunde im Jahr. Ne? Ja, also haben wir nicht über einen längeren Zeitraum anliegen. Im Schnitt sind es irgendwo bei 800 bis 900 kW, die wir dann brauchen.
Ja, aber das ist praktisch das, was, ich sag mal, am 6. Dezember oder, keine Ahnung, Februar wahrscheinlich eher tatsächlich mal irgendwie morgens.
Genau, für eine Stunde dann mal gezogen wurde.
Ja. Genau. Und die Wärmepumpe hat welche Leistung? Wie groß wird die dimensioniert?
Die ist jetzt ungefähr, die ist deutlich kleiner, die kann das nicht decken. Die haben wir jetzt auf der thermischen Seite bei 400, 450 kW mhm. angesetzt. Einfach um mit einer etwas kleineren Wärmepumpe erstmal in den Betrieb zu starten, um zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Mhm. Es wird auch kein harter Cut sein im Sinne von, morgen sind die BRKWs weg und dann läuft eine Wärmepumpe, sondern es soll ein fließender Übergang sein. Wir haben noch zum Glück die gute Situation, dass wir 7 Jahre die BRKWs noch im EEG laufen haben können. Insofern haben wir ein paar Jahre Zeit, um diese Umstellung über die Bühne zu bringen und starten deswegen oder wollen deswegen mit einer etwas kleineren Wärmepumpe starten. Irgendwo ist es ja auch noch in der Dimension Neuland hier oben, also um da ein bisschen sich reinzuarbeiten, um überhaupt auch mal zu testen, die Planung, kommt das am Ende alles so hin, wie wir es geplant haben?
Ja.
Und überhaupt diesen Betrieb auch mal ja, zu analysieren. Läuft sie so, wie sie laufen soll? Kriegen wir eventuell auch viel weniger gedeckt, weil irgendwas vorne nicht bedacht wurde? Mhm. Deswegen starten wir dann mit einer etwas kleineren Einheit und dann ist diese ja natürlich dann erweiterbar über die Jahre.
Ja, verstehe ich. Meine Folgefrage wäre auch, du hast gesagt, 6, 7 Jahre geht das noch mit den Motoren, die ja so lange das Biogas verbrennen können. Die würden dann ja, sobald die Wärmepumpe da ist, ja auch anteilig weniger Biogas nur verbrennen können. Oder war das jetzt eh schon eng, dass ihr mit, keine Ahnung, dem Elektrokessel ab und zu nachhelfen musstet? Oder plant ihr weniger Biogas zu erzeugen? Weil irgendwo muss ja
genau.
was auf der Strecke bleiben, oder?
Wir planen weniger Biogas zu erzeugen. Wir wollen deutlich runter von der Biomasse. Mhm. Weil uns einfach, wir sehen einfach zu viele schwankende Faktoren im Biogasbetrieb nach vorne. Mhm. Wir sehen es jetzt an der Ausschreibung wieder, die Preise gehen drastisch runter. Wir haben super viele Faktoren in der Kette der Biogasproduktion, die einfach, auf die wir keinen Einfluss haben. Sei es Pachten, sei es Düngemittel, sei es politische Regulatorien. Da sind zu viele Sachen in der Kette, die uns einfach keinen sicheren Betrieb ermöglichen nach vorne, und insofern wollen wir lieber ein System haben, was wir von vorne bis hinten in der eigenen Hand haben, was wir selber hier vor Ort mit Sonne und Wind auf die Beine stellen können und dann eben eine systemische Einheit, die das Ganze dann eben sicher versorgt die nächsten Jahrzehnte.
Ja, und der Strom, den ihr da einsetzen wollt in der Wärmepumpe, kommt aus den eigenen Windkraftanlagen und auch, habt ihr eigene Solaranlagen auch?
Was gar nicht. Ja.
Aber auf Dach oder auch irgendwie?
Auf Dach, nein, Freifläche nicht. Das ist der Plan, dass es aus diesen Anlagen kommt. Das ist Stand heute rechtlich und technisch noch etwas schwierig. Es gibt Möglichkeiten, das hinzukriegen. Da arbeiten wir gerade dran, aber das ist genau die Schwierigkeit natürlich, wenn es um die Wärmepumpe geht. Wo kommt der Strom her? Wo kommt er vor allem kostengünstig und sicher die nächsten Jahre her?
Ja, weil ich weiß ja, ihr habt ja von der Biogasanlage, wo wir jetzt hier auch gerade uns aufhalten, in den Ort ja im Grunde die Biogasleitung gelegt,
ja.
Aber da ist noch keine Stromleitung mit im gleichen Kanal drin, oder?
Das ist sie nicht, nein.
Die wäre gut gewesen, oder?
Die wäre im Nachhinein wäre sie total gut gewesen, ja.
Aber das weiß man natürlich vorher nicht, dass man die...
Ja, hätte jetzt mal eine Ausschau.
Ja, okay. Sehr schön. Und du hast eben auch gesagt im Vorgespräch, dass ihr dieses Konzept ja auch noch für eine andere Kommune jetzt in der Nähe oder ein ähnliches Konzept übertragt. Erzähl mal, wo steht ihr da? Was ist da der Auslöser gewesen und wo seid ihr da gerade unterwegs?
Das ist hier 2, 3 Dörfer weiter. Zillerup, Lindewitt nennt sich das. Da gibt es auch eine Biogasanlage und mit der haben wir vor knapp 2 Jahren, 23 war das, angefangen, da ein Netz aufzubauen und sind dieses Jahr jetzt voll in den ersten Ausbauschritt gestartet. Mhm. Und schließen da eben die ersten Straßen im Ort an. Also Wärmequelle, auch Biogas.
Also die Keimzelle ist immer die Biogasanlage.
Die Keimzelle ist die Biogasanlage. Auch da bei der Anlage waren noch einige Jahre Restlaufzeit. Insofern, das ist dann ganz schön, wenn man natürlich noch einen gewissen Zeitraum planen kann und schon mal einen Großteil der Investitionen noch übers EEG irgendwie mit abgedeckt bekommt.
Mhm. Ja. Und war das Setting da wieder gleich? Das heißt, der Biogasbauer war auch im Ort bekannt und die Leute waren mit Überzeugung dabei oder mussten da jetzt irgendwie andere, Überzeugungsstrategien angewendet werden, um das zum Laufen zu bekommen, dieses Nahwärmenetz?
Ja, das war schon deutlich schwieriger, wenn man das so sagen kann, da eine gewisse Anschlussquote zu erreichen. Wir sind ja preistechnisch auch nicht mehr da, wo wir vor 12 Jahren eben waren, als wir hier angefangen haben, sondern Preise sind komplett durch die Decke geschossen vor ein paar Jahren. Also für 8 Cent Vollkostenpreis hier ein Wärmenetz zu bauen, brauchen wir nicht lange rechnen, das funktioniert nicht. Ja. Auch, also da sind wir im Preisniveau auch deutlich höher.
Ja.
Am Ende, ganz wie ich es jetzt auch schon ein, zwei Mal gesagt habe, am Ende ist es eine Preisfrage. Und wenn der Kunde für sich erkennt, langfristig fahre ich damit vielleicht besser als mit Gas oder Öl, dann macht das oder macht es halt eben nicht. Was jetzt hier noch ganz gut mit reinspielt, sind die aktuellen Fördermöglichkeiten der KfW für einen Wärmenetzanschluss. Wenn es die nicht gäbe oder auch in geringerem Maße gäbe, glaube ich, dann wäre es schon sehr, sehr eng geworden.
Okay. Was wird da explizit gefördert? Der Hausanschluss oder auch das Netz selber wird doch auch gefördert?
Das aber Netz selber wird gefördert, genau.
Von der BAFA, oder?
Das fördern wir über die BAFA, genau. Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Also wenn KWK-Anlagen ein Netz hinter sich aufbauen, dann kann man das über ein solches Förderprogramm laufen lassen.
Mhm. Und ist das auskömmlich im Augenblick oder ist das, ich sag mal, Tropfen auf dem heißen Stein, dass man da gefühlt irgendwie 1% kriegt? Und
nee, wir kriegen da 40% gefördert.
Gut.
Insofern, das ist auch dieselbe Förderung, mit der wir schon seit Jahren hier in der Taktstätte arbeiten. Mhm. Das ist eine relativ unkomplizierte und echt gute Förderung, mit der man gut arbeiten kann. Mhm. Und die Kunden, die können sich eben ihren eigenen Anschluss, die können sich den nochmal separat fördern lassen. Das hat dann nichts mit dem anderen zu tun, das ist getrennt voneinander. Doppelförderung ist ja immer ausgeschlossen.
Aber wenn die sich den Anschluss fördern lassen können, müsst ihr den ja auch vorher in Rechnung stellen.
Das genau, ist ja, die kriegen Anschlusskosten.
Genau, das, was ihr früher in Nordhagstedt hattet, ist dann ja nicht mehr denkbar und sinnvoll, dass man umsonst angeschlossen wird, weil das wäre sonst merkwürdig, dass man das auch umsonst angeschlossen wird und dann muss die KfW nochmal hier
im Bundeshaus
sein. Das ist, glaube ich,
Die haben gewisse Anschlusskosten und die können sie sich dann eben über die KfW fördern lassen. 30-70% Förderung gibt es je nach Umständen auf den Anschluss an ein Wärmenetz.
Okay, wovon ist das abhängig, ob man 30-70% bekommt, was man das für eine Vorheizung hatte?
Genau, oder? Das hängt einmal davon ab, wie die bestehende Heizung ist. Ist das eine Ölheizung, eine Gasheizung oder ist das eine Wärmepumpe? Dann sieht es natürlich anders aus. Und dann hängt es auch damit zusammen, wie viel.
Der Case ist ja geil. Das, mit der Wärmepumpe wird man auch noch eine Förderung bekommen? Nee, oder? Das ist doch.
Den Fall hatte ich noch nie, ich bin mir nicht 100% sicher. Ich meine mal gehört zu haben, wenn sie gewisse Leistungs...
Also wenn der COP so schlecht ist.
Wenn der COP so schlecht ist und gewisse Voraussetzungen erfüllt sind, dass man das sogar hinkriegt.
Okay.
Hatten wir jetzt aber noch nicht den Fall.
Ja, kann ich nachvollziehen, dass das nicht der typische Anwendungsfall ist. Man will ja jetzt nicht die Wärmepumpe da wieder irgendwie aus dem System rausdrängen. Also es gibt ja Fälle, wo die Wärmepumpe sinnvoll ist und auch okay ist. Und wenn dann der COP, keine Ahnung, 3 oder besser ist, alles fein. Aber ich bin bei den Fall gibt es selten.
Ja. Nee, genau. Okay. Und sonst gibt es noch ein paar Faktoren, wie wird das Gebäude genutzt, wie viele Personen leben da drin, wie viele Wohneinheiten. Und da gibt es so einen Katalog, den man einmal durchgehen muss. Und danach gibt es dann eine Förderquote und danach wird das Ganze dann eben gefördert.
Sehr gut. Und was ist... Also da ist praktisch nur die Biogasanlage oder gibt es da auch die Idee, mit einer Wärmepumpe oder Power to Heat irgendwie noch was zu erweitern? Wie seid ihr da gedanklich unterwegs für in den nächsten Jahren?
Da stand jetzt auch die Biogasanlage und grundsätzlich ist das Konzept genau das gleiche, was wir da in den nächsten Jahren mit einbringen wollen. Auch dort gibt es viel Windkraft im Ort. Also Energie ist da, ist nur die Frage, wie kriegen wir sie ins Netz rein. Mhm. Aber der Gedanke ist grundsätzlich genau der gleiche.
Und die Windkraft auch von dem gleichen Landwirt oder ist da noch ein anderer Partner dann einzubinden, dass man die...
Gibt es verschiedene Partner, da haben wir uns noch nicht genauer mit befasst, wie man da genau anspricht. Gibt auch Bürgerwindparks, insofern ist der Kreis eigentlich dann gar nicht so verkehrt, dass man die Energie, die da vor Ort genutzt wird, auch dann selber irgendwo verbrauchen kann im Ort.
Ja. Aber das heißt, wenn es Bürgerwindparks gibt, habe ich mich eben auch schon gefragt, ob nicht auch so eine Art, das ist ja in Dänemark immer der Fall, so ein genossenschaftliches Wärmemodell eine Option gewesen wäre. Das habt ihr nicht jetzt da in Erwägung gezogen, oder?
Nee, das ist jetzt eine klassische GmbH und KKG. Genossenschaftsmodell hat sicherlich auch seine Daseinsberechtigung. War jetzt für uns in der Durchführung das Einfachere, so zu starten, was man nachher draus macht. Kann man ja immer noch schauen. Und letztlich ist ein Gedanke von uns auch, wie hier auch in der Tag steht, dass man die Gemeinde mit ins Boot holt, um da einfach langfristig jemanden mit drin zu haben, der immer da ist von Gemeindeseite und da eben ja, ein bisschen Sicherheit mit reinbringt.
Ja, Jetzt habe ich gerade nochmal meinen Fragenkatalog gelesen, den ich ja die erste halbe Stunde geflissentlich ignoriert habe, wie immer. Ich finde aber nochmal eine spannende Frage, die Jaro hier vorbereitet hat. Die Wärmeliniendichte ist ja einfach sowohl in Nordhagstedt als auch in Sillerup, Nachname vergessen, wie heißt das zweite? Sillerup?
Lindelt.
Unfassbar viel niedriger als in, keine Ahnung, mir fällt jetzt Pinneberg oder Kronshagen oder Husum oder sonst was ein. Und da wird manchmal gesagt, oh, es ist schwierig mit der Fernwärme und das lohnt sich alles nicht. Warum lohnt sich das hier, obwohl hier so viel weniger Menschen sind? Was sind eure entscheidenden Kniffe, die ihr einfach anders macht?
Ja, was machen wir anders? Grundsätzlich verlegen wir Rohre im Boden und versuchen so viele Häuser wie möglich anzuschließen. Es gibt hier auf dem Land oftmals eine alte Gebäudestruktur, das hilft vielleicht im Bereich Fernwärme, weil die Abnahme irgendwo da ist. Wenn wir jetzt in ein reines Neubaugebiet gehen, das wird sich nicht unbedingt rechnen.
Aber die schließt ja auch nicht an dann? Also
doch, also die schließt man grundsätzlich auch mit an.
Okay.
Aber nur dafür jetzt ein Netz zu errichten.
Ach so, meinst du das, ja.
Das okay. Ist weniger sinnvoll. Also insofern, die Gebäudestruktur hier im ländlichen Bereich trägt sicherlich dazu bei, dass das mit Fernwärme irgendwo attraktiver wird, weil ein gewisser Verbrauch einfach da ist. Viele alte Heizungen jetzt hier im Ort, wir hatten, glaube ich, fast alles, waren nur 20-jährige Ölheizungen, die wir jetzt ausgetauscht haben. Insofern ist da irgendwo von Kundenseite natürlich auch der Bedarf da und wenn sich dann die Möglichkeit ergibt, dann macht das Sinn, das jetzt zu tauschen.
Habt ihr das vorher geprüft, dass ihr euch sicher wart, okay, das sind, also jetzt gerade in Sillerup, das sind jetzt vorwiegend alte Ölheizungen oder ist das dann im Laufe des Prozesses dann klar geworden?
Ja, wir haben vorher, natürlich gucken wir uns einen Ort vorher an, ne, bevor wir da irgendwie anfangen zu planen und in der Planung kriegt man dann auch ein Gefühl dafür und kann an gewissen Faktoren dann festmachen, sind das hier Ölheizung, Gasheizung, wenn dann kein Gasnetz liegt, dann werden es keine Gasheizung sein, ja. So einfach ist das teilweise und schauen uns die Häuser auch vorher an und wenn man dann da irgendwo die Öleinlaufstutzen sieht, dann ist relativ schnell klar, es ist eine Ölheizung und ja. In der Regel ist es aber auch einfach in Erfahrungswerten, ein altes Gebäude hat meistens eine alte Heizung noch drin. Ja. Oder man sieht die Wärmepumpe halt vor der Tür stehen, dann weiß man, dass man hier wahrscheinlich nicht fragen braucht.
Ja, das Klingeln da ist wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt, das
stimmt. In der Regel nicht, nein.
Aber operativ, gehst du denn von Tür zu Tür oder wer ist derjenige, der im Grunde die Leute davon überzeugt oder gibt es da irgendwie im Krug eine Bürgerversammlung und da wird es bekannt gemacht oder wie ist da der Ablauf?
In dem Fall haben wir es jetzt so gemacht, genau, dass wir eine Vermarktung gemacht haben. Wir haben Flyer verteilt, haben dann eine Infoveranstaltung gemacht. Mhm. Aber eben auch erst, als der komplette Plan stand und alles quasi mit einem festen Preis feststand. Mhm. Was wir nicht machen, davon sehen wir so ein bisschen ab, sind Informationsveranstaltungen im Vorwege, wo man so grob abfragt, wer hätte Interesse, wer hätte kein Interesse. Und am Ende ist es so ein ja, man redet über Fernwärme, man redet darüber, lasst ihr euch anschließen, lasst euch nicht anschließen. Das Einzige, was man den Kunden zu dem Zeitpunkt nicht sagen kann, ist, was kostet euch das Ganze? Und das ist das Einzige, was ihn interessiert. Insofern ist unsere Philosophie immer, wir machen einen Plan und haben ein Konzept fertig und dann gehen wir vor die Kunden.
Das ist aber auch clever. Also alleine dafür, das Interview sich schon gelohnt, weil das ist ja häufig woanders. Ach nee, gar nicht wahr. Ich wollte gerade sagen, ich denke jetzt gerade an das Thema Glasfaser.
Ja.
Da war es ja auch so, dass immer sehr früh Informationsveranstaltungen gemacht werden, aber die wissen ja auch, keine Ahnung, Glasfaser kostet 29,90 oder 39,90. Das heißt, das ist eigentlich schon klar und du hast ja richtigerweise gesagt, die Leute interessiert anscheinend nur dieser einfache Preis und alles andere, ob das jetzt besonders grün ist oder sonst was, scheint ja gar nicht so primär entscheidungsrelevant zu sein.
Ja, das klingt ein bisschen skurril, aber es ist so. Also am Ende, klar, haben wir noch so einen schönen Nebeneffekt, dass wir was Klimaneutrales machen und das ist irgendwo ja auch unsere Intention und das, was uns irgendwo antreibt. Aber am Ende sitzt man ganz hart mit dem Kunden gegenüber und dann soll ein Vertrag unterschrieben werden. Und wenn das einfach teurer ist als Gas und Öl, dann sagen die meisten, das ist ja nun mal ein reiner Erfahrungswert, dann sagen die meisten, dann mache ich das eben nicht. Mhm. Auch wenn das dann weiterhin fossil bei mir in der Heizung verbrannt wird. Das ist leider die Realität. Insofern, Informationsverhaltung schön und gut, aber das ist genau das, was man den Leuten vorher nicht sagen kann. Insofern gehen wir dann erst raus, wenn wir ein fertiges Konzept haben.
Gut. Wir haben ja eben auch noch über diese Methanisierungsanlage hier gesprochen, wo wir beide festgestellt haben, dass wir da technisch keine unfassbaren Experten sind, aber vielleicht zum Ende des Gesprächs nochmal so der Blick in die Zukunft. Also Methanisierung ist etwas, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht wissen, ist im Grunde die Idee, dass man aus dem Strom, der jetzt hier produziert wird, der mittlerweile, wenn die Sonne scheint oder Wind weht, mittlerweile fast nichts mehr wert ist, im Grunde Erdgas am Ende erzeugen will, um zwischenzuspeichern. Ist das etwas, wo ihr mehr hingeht? Oder sagst du, nee, also man kann vielleicht auch mit der Wärmespeicherung viel zwischenlagern, man kann vielleicht auch bei den, es gibt ja auch die Idee, dass man das Wärmenetz als Speicher nutzt und auch die Häuser als Speicher nutzt. Sind das Sachen? Oder sagst du, nee, wir haben noch was ganz anderes, was jetzt in den nächsten Jahren uns hier umtreibt?
Ich glaube, dieser Wärmebereich ist schon ein Bereich, wo extrem viel Potenzial hier oben ist. Da haben wir schon auf jeden Fall genug zu tun, sage ich mal allgemein, hier oben bei uns in Schleswig-Holstein. Insofern, ich brenne für den Bereich total, ich sehe mich eher auf der Seite, was die ganze Wärmegeschichte angeht.
Habt ihr noch mehr Anfragen eigentlich außer Sillerup? Das, weil euer Konzept funktioniert ja augenscheinlich. Und in meiner Welt finde ich es immer cool, wenn ich irgendwas kaufe oder irgendwas mir angucke, dann muss dieser Proof of Concept da sein, dass das halt funktioniert. Ja. Habt ihr da noch mehr, die jetzt mit euch da was machen wollen? Oder?
Wir sind mit ein, zwei Ortschaften in Gesprächen, ja. Cool. Sind aber noch zarte Pflänzchen und wir sind jetzt auch nicht, wir sind ja auch keine 50-Mann-Mannschaft hier. Insofern sind wir mit dem Projekt schon ganz gut ausgelastet momentan. Neben Wärme haben wir noch ein, zwei andere Themen und Projekte, die betreut werden wollen. Insofern, für Stand heute passt das, aber klar, der Blick geht auch dahin, wo können wir eventuell weitermachen, wo können wir als nächstes irgendwie was auf die Beine stellen. Mhm. Ja.
Sehr gut. Was ist noch offen, Sebastian? Sprich, wenn du jetzt nochmal in meine Rolle schlüpfen dürftest und dir noch eine Frage stellen würdest, was würdest du dir selbst noch für eine Frage stellen, weil du das Gefühl hast, okay, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, das hast du jetzt total vergessen, dass wir darüber schnacken wollten.
Boah, gute Frage. Glaube, wir haben hoffentlich, glaube ich, eigentlich ein ganz, ganz rundes Bild abgegeben. Fällt mir auch jetzt direkt nichts ein, muss ich sagen.
Gut.
Oder hast du noch was?
Ich kann noch mal ein Jahresskript gucken, was ich ja bisher erst einmal reingeguckt habe. Den Wärmespeicher haben wir angesprochen. Dass die Windkraftanlagen weiter genutzt werden, passt auch. Nee, also ich finde tatsächlich ja die Idee clever, dass ihr im Grunde, und das hast du ja auch eben gesagt, dass ihr euch ein Stück weit frei machen wollt von diesen, ich weiß fast Irren und Wirrungen der Politik, dass man immer irgendwie, dass eine neue Sau durchs Dorf gejagt wird und man im Grunde dann, keine Ahnung, jetzt hohe Düngerpreise hat und man dann unter Umständen wieder die Fernwärmepreise anpassen muss, weil man halt da bei den Substraten irgendwie eine Änderung hat. Und da ist es natürlich clever zu sagen, okay, ich gehe auf meine eigene Windkraftanlage, die habe ich gebaut, da weiß ich, was ich da, keine Ahnung, jährlich an Instandhaltungskosten habe, oder ich gehe auf meine Solaranlage, ja, die ist auch da, und habe einfach Planungssicherheit. Und ich glaube, das ist etwas, was in vielen Bereichen uns, glaube ich, uns wirtschaftlich manchmal gut tut, dass man da nicht so extrem diesen Marktschwankungen ausgesetzt ist. Insofern, das
finde ich gut. Ja, definitiv. Es ist ja nun mal irgendwo auch in dem Konzept dann eine deutliche Arbeitserleichterung, ja? Wenn man das vergleicht mit Biogas und dann ein System, was irgendwo grundsätzlich von alleine laufen kann. Das ist natürlich auch ein großer Punkt dabei. Ja, wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir es hier in der Taktik umgesetzt bekommen und hoffen, dass man dann eine technische Einheit schafft, an der man, wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, sehen kann, das Ganze funktioniert. Ja. So in der Form ist uns nicht bekannt, dass es das hier oben irgendwo schon in der Nähe gibt. Insofern sind wir motiviert, dass wir es irgendwie umgesetzt bekommen und dann natürlich auch dann auf andere Ortschaften zu übertragen. Und dann hätten wir, glaube ich, einen großen Schritt in die richtige Richtung, wenn wir was Skalierbares hinbekommen und eine Lösung schaffen, die wir universell auf viele Ortschaften anwenden können, hier oben bei uns im Norden.
Sehr gut. Dabei wünsche ich euch total viel Erfolg weiterhin. Ich weiß, ich werde mit Dirk und auch mit Bernd weiter im Kontakt bleiben, mit dir hoffentlich auch, Sebastian. Alles Gute und vielen Dank fürs Gespräch heute.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.